Das Ergebnis wird jetzt einfach sein, dass unsere Schweinebauern nach der Reihe noch mehr aufhören, eh noch schneller als eh schon aufhören und wir noch mehr Billigzeug aus dem Ausland einholen. Dann sind wir echt noch mal weit weg, dass wir das chinesische Schweinefleisch holen aus den Hochhäusern, von dem ich immer ausgelacht werde, dass ich das einmal, wie ich das einmal erwähnt habe. Ja, liebe Tierschutzorganisationen, jetzt habe ich eh bald ein Problem, weil wenn noch mehr Bauern aufhören, dann habe ich ja niemand mehr vor dessen Tier ihr stehen könnt. Ja, jetzt wird es bald Flugticket buchen müssen und du in Brasilien kannst dann drüben bei den bösen Bauern demonstrieren. Weil wir haben bald keine Schweinebauern mehr, wo du aufstehen kannst, eure Demozüge. Grüß euch! Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Letzte Woche bin ich draufgekommen, da war ich ganz schön in den Schuss, da war über 50 Minuten. Da bedanke ich mich natürlich bei jedem recht herzlich, der da bis zum Ende zugehört hat. Ja, mich hat mich echt überrascht, aber ja, letzte Woche haben wir einige Themen gehabt. Ja, 50 Minuten nicht schon lang, gell? Vielleicht sind wir heute nicht ganz so lang. Übrigens, eine Bitte habe ich, wenn ihr jetzt an mir zuhört und wenn ihr auf YouTube seid, geht selbst so gut und wechselt da irgendwo um zu einem anderen Kanal um. Weil das Thema ist ja bei diesem Podcast, ich dachte gerne mir nirgends eine Rangliste reinkommen, eine Podcast-Charts oder wo sind Hörerdings und da werden noch die Hörer mitmessen. Und ich habe relativ eine gute Hörerzahl. Nur das Problem ist, ich habe, ich glaube, 12.000 monatliche YouTube-Hörer. Und die werden da nicht gezählt bei den Podcast-Charts. Jetzt war gut, wenn ihr von YouTube umwechselst auf dieses Spotify oder Spotify oder irgendwie uns Amazon, keine Ahnung, die uns ein Keyboard, was es da gibt, da hab's mir den vorhin bitte geäuschen, man muss ja sagen, nichts gegen YouTube. YouTube ist ja eigentlich mein der Kanal, der mir am sympathischsten ist, mit dem ich eigentlich immer angefangen hab, wo ich auch stolz bin auf die über 200.000 Abonnenten, was ich da habe, das ist schon super. Nur beim Podcast, bitte gar schön, geht es da irgendwo anders hin. Habe ich vielleicht damit was davon, komme ich vielleicht einmal in eine Charts, Rangliste, whatever. Hey, der Peter Steinberger, kennen Sie den eigentlich alle? Also ich habe den Peter Steinberger, muss ich sagen, bis letzte Woche noch nicht gekannt, aber jetzt ist er die ganze Zeit in den Schlagzeilen gewesen. Weißt du, das ist der Entwickler da, weißt du, der da mit dem Computer, da mit der Tastatur da, so. Also, weißt du, der hat ja diesen KI-Agenten, den OpenClaw hat er erfunden und der wechselt jetzt zu OpenAI, also zum ChatGPT-Dingsbums. Und also dieses OpenClaw ist ja aktuell die medial stark beachtete Software und der Oberösterreicher, der Kim, der ist HTL in Braun oder was gegangen. Und der hat ja schon vor ein paar Jahren irgendwas anderes gemacht, hat da schon um einen dreistelligen Betrag in gesagt, PDF-Laser-G-Dingsbums verkauft. Also der hat eigentlich schon ausgesagt, jetzt hat er im letzten Jahr ist er in sein Wohnzimmer geguckt und hat da diesen Agenten entwickelt. Wie gesagt, ich gestehe, ich habe mich vorher auch nicht ausgekannt. Jetzt habe ich mal da ein bisschen nachgelesen, habe dieses ZIP2-Interview angeschaut, da war er beim Armin Wolf. Der da gleich, das ist so das typisch Österreichische, das hat er nachher eher ein bisschen kritisiert. Auch der Peter Steinberger, er hat gesagt, in den USA wird er gefeiert, in Europa wird er kritisiert. Das, was der da hat, das ist eine Art Agent, der quasi so eine Art Sekretär ist. Wenn du am Computer was machst und sagst, jetzt mach mir das, dann tut er für dich so Helferarbeiten machen. Also der kann zum Beispiel, also das muss man sagen, der Normalsterbliche kann das momentan aktuell noch nicht. Du musst da ziemlich ein Nerd sein, dass du mit dem Programm oder mit diesen sogenannten Agenten irgendwas machst. Aber Ziel ist so, dass sie das weiterentwickeln, dass das jeder normalsterbliche, höchstwahrscheinlich ChatGPT-Nutzer dann in Zukunft, benutzen kann. Also das Ziel ist, dass man zum Beispiel sagt, du buch mir jetzt eine Flugreise nach, keine Ahnung, Djibouti, such mir da einen Flug aus und der macht das. Der schickt dir dann die Bestätigung per E-Mail oder was, dass du dann mit dem Handy umgehen kannst dann beim Flughafen und sagst, mein Agent, der Franzl, der hat das alles gebucht, der Open Klo oder was weiß ich, so ein Helfer, oder wenn man sagt, meine Frau hat Geburtstag am 22., ich vergiss das sicher, buch du da bei einer Floristik-Dings, einen Blumenstrauß und lasse ihn dann liefern. Sowas wird er wahrscheinlich machen können. Und jetzt hat eben quasi OpenAI, also die was ChatGPT auch haben, die haben da irgendwie, was weiß ich, die Rechte gekauft und jetzt dann arbeitet er bei denen rüben. Und das war eigentlich ein interessantes Interview. Da hat zum Beispiel auch gesagt, dieser Peter Steinberger, dass in Zukunft 80% der Apps nicht mehr gebraucht werden. Also die, was wir jetzt alle haben, keine Ahnung. Gut, wichtig ist YouTube, diese App brauchen wir immer noch, gell, weil das ist ja meine wichtigste App quasi. Aber was weiß ich, vielleicht, wenn man sagt, die von der ÖPB, diese ganzen Zugsachen, die Geschichten, dass man das noch in Zukunft wahrscheinlich in 5 bis 10 Jahren alles mit diesen Agenten oder was weiß ich, was heißt, wenn wir das machen werden. Ja, ist nicht uninteressant. Man, natürlich kann man jetzt schimpfen und sagen, ja, alles, wird alles schlechter, aber es ist halt so. Das ist die Zeit. Man muss sich halt mit dem arrangieren, gell. Es wird wenig nutzen, wenn man da gegen den Strom schwimmt und sagt, nein, das brauchen wir alles nicht, das ist ein Blödsinn, das ist eine KI. Und das ist ja angesprochen worden auf diese Sorge um die Jobverluste. Man, Probleme wird es halt bei den so viele mittlere Jobs geben, also wo du jetzt dann so, ja, ich würde jetzt nicht sagen Hackmaturanten, das war jetzt blöd, aber von meinem Lehrer habe ich auch bald da sein, aber Hack ist schon wichtig, aber es wird so Jobs geben, was weiß ich, Jobs wird es immer geben, aber halt so vielleicht nicht mehr in Bürotätigkeiten, wo man sagt, das kann in Zukunft dieser Helfer machen, Reisebuchen, eh schon angesprochen, das wird wahrscheinlich dann dieser Agent machen können, oder ich weiß auch nicht, diese ganzen. Ich schätze mal, dass in vielen Firmen, wo du jetzt dann irgendwann einen hast, der was für die Rechnungen schreibt oder Bestellungen aufgibt, das wird wahrscheinlich bald einmal so werden, dass das automatisiert wird. Aber es ist halt leider so, gell, das automatisiert ist in den letzten 50, 60, 80 Jahren immer so gewesen. Ne? Und da muss man sich halt drauf einstellen. Und die Jungen, die gehen eh schon mit der Zeit. Gell. Also ich glaube, einen guten Maturanten braucht man in Zukunft immer, aber man braucht natürlich auch gute Handwerker, weil ein Installateur, der hat wenig Angst, dass ihm die KI den Job wegflattert, weil so ein Rohr mal ein bisschen rein dran irgendwo oder ein hiniges Klo machen oder ja, ein Klo überhaupt machen oder sowas, da wird die KI nicht dahin kommen. Da wirst du keinen Agenten kriegen, der was dir eine handwerkliche Tätigkeit da wegnimmt oder Tischler. Gut, beim Tischler gibt's eben mittlerweile diese ganzen Maschinen, da gibt's auch schon alle möglichen Sachen, aber der Mensch dahinter wird immer noch gebraucht werden. Ich glaube, wenn man ehrgeizig ist und gut ist, wird man in Zukunft auch immer einen Job kriegen. Probleme werden die kriegen, die sich gern so noch 25 Wochenstunden ins Work-Life-Balance Wochenende verabschieden. Die könnten vielleicht Probleme kriegen. Ja, dass man da vielleicht nicht mehr alle in dem Fall braucht, gell, aber wenn wir mehr vorher werden, dann mangelt. Es gibt, ich habe in einer kleinen Zeitung ein Interview gesehen von Alex Windbichler. Das ist also ein Cloud-Anbieter. Also, der hat das Cloud-Anbieter Nexia, das ist ein Kärntner. Den kenne ich übrigens privat. Ich habe mal vor 7, 8, 9 Jahren mal eine Gala gespielt für ihn und für seine Firma. Das war eine interessante Firma. Der ist auch weltweit unterwegs. Der bietet so quasi, was weiß ich, so Speicherdienstätigkeiten ab. Und der hat auch gesagt, wer die KI nicht nutzt, schaufelt sich jobtechnisch sein eigenes Grab. War interessant. Mal, ich gestehe auch, gell. Ich hab mir auch diesen ChatGPT runtergeladen. Was tut ihr diesen ChatGPT? Und er ist ein bisschen so wie dieses Navi am Auto. Ja, er funktioniert schon, aber er funktioniert nicht, wenn man sein Hirn ausschaltet. Das ist zum Beispiel so, wie wenn ich jetzt daheim nach Wien fahre und ich tippe ins Navi Wien rein. So, und ich fahre jetzt dann blind. Dann sagt der Navi, Franz, sagt dann zu mir, in Damsberg sagt er zu mir, links abbiegen und dann darf der Trottel mich über Krakau Ebene leiten. Weil das wahrscheinlich, ich glaube, das ist kilometermäßig ein Kilometer kürzer. Und wenn du jetzt nicht nachdenkst, dann fährst du über die Krakau Ebene, durch diese Dingel-Dangel-Bahn, durch diese schmale Spur, kurvig, lächrig, ja, fährst hin. Aber nachdem ich ja mein Hirn einschalte, sage ich zum Navi, du bist ein Trottel, ich fahre natürlich über Stadlener Moor, bin ich im Murau viel schneller, effektiver und gemütlicher. Und genauso geht es ja beim ChatGPT. Ich habe jetzt auch ein bisschen gespielt, in den letzten Monaten immer ein bisschen gespielt, was der ChatGPT gar nicht kann, ist so künstlerisches. Also sowas, was ich mache, das ist natürlich der Vorteil. Wie soll der ChatGPT betutschen, ich kann Sachen machen. Das kann er nicht, da ist er einfach zu deppert. So Pointen schreiben oder lustige Texte, vergeht nicht. Vergeht komplett, ein kompletter Vollrohrskind aus. ich präsentiere, ich habe jetzt wirklich, ich habe zu ChatGPT geschrieben, schreib mir eine lustige Pointe für meinen Podcast. Wortwörtlich, ich lese es jetzt mal vor, was der ChatGPT mir da für eine Pointe hergeschrieben hat. Und zwar schreibt er, ich habe mir gedacht, ich modernisiere meinen Hof. Jetzt habe ich alles digitalisiert. Der Traktor fährt mit GPS, die Kühe haben Sensoren und ich habe eine App fürs Wetter. Früher habe ich einfach zum Fenster rausgeschaut. Jetzt schaue ich aufs Handy und sehe dort, dass ich aus dem Fenster schauen soll. Ja, jetzt muss ich die Tür aufmachen, weil sonst zirkt der Witz nicht. Also ich weiß nicht genau, wo der Scherz da laut ChatGPT gewesen sein soll. Aber das kommt ungefähr aus, wenn du jetzt schon ChatGPT sagst, mach mir was künstlerisch Kreatives. Ja, bist du Depper, das ist so schlecht, das könntest du schon fast. Das könntest du jemanden in einer Organisation verkaufen, wo ihr dann vielleicht jetzt an Seiten später mehr noch dazu kommt. Die daten das vielleicht noch nutzen und sagen, dü-dü-dü-dü. Und fünfmal lachen, ja, ich weiß nicht. Gerüchten zufolge gibt es ja Musiker, die sich ihr Lieder von ChatGPT schreiben lassen. Okay, ja gut. Wenn ich mir jetzt so manchen Vollrotz im Radio anrufe, dann glaube ich das sogar, dass da, ja, der ChatGPT irgendwo mitgeschrieben hat, aber qualitativ ist ja das nichts, weil da fehlt einfach die Würze. Gell? Wenn du künstlerische Sachen machst, da brauchst du die Kreativität und kreativ ist der nicht. Gell? Der ist eher analytisch als ein ChatGPT und so Schmäh und sowas, das geht einfach nicht. Aber was der ChatGPT kann, ist recherchieren. Okay, er kann es auch, nur wenn du die Kontrolle dabei habst, weil ich habe mir noch eine gerade erlaubt. Ich habe geschrieben, er soll mir einen Kader vom GRK aussuchen. Damals da, ich glaube 2002 oder 2003, wo der Walter Schachler Trainer war. Was der damals da, GRK, da wo sie noch eigentlich gut waren. Schreibe eine, such das aus, fangt er brav an, gell? Torhüter, Schranz, Alma, passt, Abwehr, Ehmann, Bogatetz, Steinfeld, Dokic, ja, ist auch in Ordnung, dann hat er im Mittelfeld der Kopf, Ammerhäuser, Dolinger, Muratovic, Ramos, Zick, ich glaube, das stimmt auch alles. Und dann ist er aber fertig, gell? Jetzt hat der Trautl keine Stürmer ausgesucht, gell? Der wollte mir das verkaufen. Jetzt denkst du mal, ich bin fußballtechnisch ein Volltrautl, ich glaube ihm das. Gehen in Disco. Jetzt stell dir mal vor, wir sitzen mal beim Wirtshaustisch, beim Kirchenwirt, beim Stammtisch und dann fangen wir an zu streiten über Meisterkader. Ja, dann fange ich an, womöglich gibt es da eine Rafferei, weil ich sage, das war der Kader. Und dann sagt der Tutzelboy, spinnst du ein bisschen, du hast ja deine Stürmer nicht drin. Und ich sage, nein, aber der ChatGPT hat da recht. Ne? Aber in dem Fall kenne ich mich im Fußball Gott sei Dank ein bisschen aus. Jetzt habe ich gesagt zum ChatGPT, Kollege, du hast da keine Stürmer aufgezählt. Du hast mir keinen Kohlmann, keinen Akuepo und keinen Moskau aufgezählt. Dann sage ich, stimmt, hast du recht. Hier ist der vollständige Kader. Ich meine, das ist oft das Problem. Also, ohne einen intelligenten Menschen im Hintergrund nutzt ja der ChatGPT nichts. Merkt euch das. Liebe Schüler, aber wenn ihr mir jetzt zuhört, gebe ich euch als Tipp mit, wenn ihr glaubt, dass euch der ChatGPT ein super Referat auserklöpfen kann. Ihr braucht es schon selber ein Hirn. Wo ich jetzt den ChatGPT aber schon benutzt habe, das war bei einer Recherche zu einem Thema, wo ich, glaube ich, vor zwei Wochen die Berliner verarscht habe. Vielleicht wisst ihr, da habe ich mich lustig gemacht, dass in Berlin die NABU hat da geklagt gegen das Salzstreuverbot oder für das Salzstreuverbot. Genau, die Berliner Stadt wollte eigentlich strahlen und hat NABU gesagt, nein, das. Ich habe mich lustig gemacht, Berlin, die große Stadt, die Hauptstadt vom Wirtschaftsmotor Deutschland, verbietet das Salzstreuen auf den Gehsteigen. Jetzt bin ich aber draufgekommen, das Salzstreuverbot gibt es in vielen Städten. Auch in Österreich, zum Beispiel Wien, Salzburg, Graz. Graz, wo es letzte Woche geschnitten hat, da habe ich auch Fotos gesehen. Da hat es ausgeschaut auf die Gehsteige, ist wie so eine Rumpelpisten. Also die hat ausgeschaut wie die Buckelpisten bei den Olympischen Spielen. Da habe ich mich gewundert, da hat es aber geheißen, der Graz, die haben das ja auch, die haben da so einen Beschluss vorbeugen gefasst, dass man nicht Salz strahlen darf. Und zuerst habe ich mir gedacht, was sind das für eine Todeln? Wenn Eis da ist, Fußgänger, Salz bitte drüber, schmilzt weg wie Eis in der Sonne. Ja. Habe ich mir gedacht, so eine Todeln. Dann habe ich aber in ChatGPT gefragt, und welche Auswirkungen Streusalz auf die Umwelt haben kann. Okay, da muss ich da schon zugeben, ganz so harmlos ist das Salz nicht. Das habe ich ein bisschen unterschätzt, weil, ja, man, das wissen wir, gell, das Salz entzieht ja quasi. In dem Fall im Eis entzieht sich quasi das Wasser. Gell? Nicht, wenn jetzt das Salz im Boden gelangt, da ist ja NaCl, Natriumchlorid. Und das Natrium, das verdrängt ja wichtige Nährstoffe für die Pflanzen, zum Beispiel Kalium, Calcium, Magnesium. Und dann wird die Bodenstruktur verschlemmert, also das wird ein bisschen so härter alles zusammen. Jetzt kriegt die Pflanze einen Trockenstress, obwohl Wasser da ist, verdurstet sie quasi. Gell? Jetzt hast du dann Wurzelschäden und auch Hausmann angegriffen. Okay, gell, lass ich mir einreden, ist nicht ganz so harmlos, aber ich bin ja schon ein pragmatischer Mensch und ich sage, ja, dann setzt das Salz vielleicht nicht immer ein, aber nicht wenn jeden Schmarrn, aber eben wenn es einmal wirklich brennt, also im Gegenteil, wenn es einmal wirklich richtig friert, gell, wenn einfach faule Wäsche Winter ist, wo alles gefroren ist, dann bin ich ja trotzdem schon dafür, dass da gescheit, zumindest in Maßen, gestrahlt wird, ja, dass die Menschen sicher sein und dass sich vor allem alte, schwächere Mitbürger nicht fürchten müssen, auf die Straße zu gehen, weil angenommen, jetzt geht da eine 85-jährige Person auf den Gehsteig, ja, jetzt ist da nichts gestrahlt, fliegt diese Dame oder der Herr her, holt sich einen Oberschenkelhalsbruch, ja, von dem man sich da womöglich nicht erholt. Also da finde ich, sollte der Schutz der Bevölkerung dann schon vorgehen, weil das ist der Umweltgedanke. Vor allem, wie gesagt, das ist ja die Straße nicht das ganze Jahr. Wie oft kommt das vor, dass man jetzt das wirklich wichtig dringend braucht? Wir haben im Dezember, wir haben im Jänner oder die Phasen. Jetzt vielleicht dann im Februar noch ein bisschen was, aber das ist ja temporär schon eher. Und vor allem, ich finde es halt auch in einigen Städten, wenn da die Politiker sagen, ja, das ist wichtig, dass wir ein Salzstreuverbot haben, das finde ich einfach scheinheilig. Ja? Wie Politiker plötzlich die Umwelt und die Natur entdecken, nachdem sie vorher jahrelang alles zubetoniert haben lassen. Also, Werbung! Liebe Freunde der gepflegten Literatur, ich habe ja letztes Jahr ein Buch geschrieben, Das Leben ist kein Bauernhof. Darin geht es um mein Leben in Schlatzing, mit meinen Freunden in Jochen, in Zutzelbau, in Klotzenbau. Die Creme de la Creme von Schlatzing marschiert in diesem Buch auf. In jedem guten sortierten Buchhandel und auch in meinem Onlineshop www.bedutschen-hans.at könnt ihr das Buch erwerben. Gerade jetzt im Sommer, ja, schön, eine Lektüre für einen Strand. Aber was Besseres, nicht immer noch Netflix. Lest es einmal in Hans.
Werbung aus!
Man schaut ja an in Städte. Ich glaube, es gibt jeder, was irgendwo in einer Nähe von einer Stadt wohnt, weiß genau, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Ja, wo am Stadtrand ein Einkaufszentrum nach dem anderen auf die grüne Wiesen hergeklatscht worden ist. Ja, und jetzt wird gejammert. Ja. Zusätzlich wird dann noch gejammert, oh, die Innenstädte sterben aus, wir müssen was gegen die Leerstände tun. Und da ist mir jetzt hier folgende Schlagzeile aufgefallen, bei den ORF Kärnten. Innenstädte, Leben statt Leerstand. Am Montag, dem 23. Februar, meldet sich die Diskussionssendung Ein Wort am Ort aus dem Fuchspalast in St. Veit an der Glan. Es geht um den Leerstand in vielen Innenstädten und große Geschäfte, die an den Stadtrand zielen. Nahezu alle Städte leiden unter leerstehenden Geschäftsflächen. Besonders betroffen sind kleinere Bezirksstädte. Mit der Zunge sind auch die Landesstädte betroffen. Große Einkaufs- und Fachmarktzentren an den Einfahrtsstraßen sowie der wachsende Onlinehandel entziehen den Stadtzentren viel Frequenz, Energie und Wirtschaftskraft. Ja, lustig. Also ich finde, die Sendung hätten sie vor 20 Jahren machen müssen, ja, bevor unfähige Menschen Widmungen am Stadtrand erteilt haben. Spital an der Rall zum Beispiel. Oh, jetzt war mir unbeliebt. Das ist immer ungut, gell? Wenn ich jetzt da Themen mache von meiner Gegend, wo ich eigentlich öfters bin. Ah, hilft nichts, ist eh schon wurscht. Also Spital an der Drau, das war doch in meiner Kindheit ein nettes, hübsches Städtchen. Ja, da sind wir auf die Häuser gefahren mit den Eltern. Wenn irgendwas war, mit zum Einkaufen, bist du am Häuser gefahren. Sein Hofer da hinten, Hofer einkaufen oder ein Grundfettsacher oder irgendwas. Dann habe ich da Leberkassemmel gekriegt in einem der ganz vielen Fleischhocker. Da hat es mehrere Fleischhocker gegeben, da gibt es heute schon nicht mehr, das ist wieder ein anderes Thema. Und vor allem, das war ein Spital. Da fährst du rein, da war am neuen Platz, war der Forum. Da waren da ein Haufen coole Geschäfte. Am Hauptplatz hat es gegeben, Hauptplatz waren überall. Da war alles voll. Das Schuhgeschäft, das. Und dann war, ich glaube, das war der Quelle. Quelle war das, glaube ich. Da war ein Keller, Erdgeschoss. Da waren ja drei oder vier Stockwerke, wo Geschäftelwerk war. Und dann beim Krankenhaus war der Kastland Öler, das war sowieso Kastland Öler, war immer der Chefpartie. Ah, mit viel Spüß, auch mit Sport, ein Restaurant. Was die da immer geben, das ist das Restaurant. Das war ja damals für mich was Neues, dass du mit dem Tablett das immer klatschen können. Dass du eine Pommes und eine Würstchen kriegst. Und da hinten da bei der Online-Seite, bei der Brücknummer da, da war noch der Kika, dann der Neukauf. Neukauf war, ja, so groß, das war, was war der Neukauf? Das ist so wie, ja, da, genau, da hat es Lebensmittel gegeben. Das ist so ein Riesending, so ein Geschäft, wo du eine Waschmaschine, was weiß ich, alles gekriegt hast. Ja, und danach war die Molkerei und gegenüber ist das Gaber-Schuhwerk und dann war der Kass gegessen. Dann war aus. Ja, ja, fertig. Mehr hast du nicht gebraucht. Ich glaube, wir sind alle zufrieden gewesen damals. Ja, und jetzt ist einfach nach der Molkerei da außen noch ein Geschäft, noch ein anderen hergeklatscht worden. Und mittlerweile jammert das neue Einkaufszentrum, das mehr oder weniger eh neben Bahnhof neu gebaut worden ist, vor 20 Jahren oder was, dass zu wenig Geschäfte im Einkaufszentrum sein, weil immer mehr, immer noch öfter da außen auf die Stadt und wechseln wollen. Ja, weil draußen hast du den billigen Parkplatz, den gratis und Riesendings. Und also ich glaube, in Zukunft war gut, wenn man da erst wieder eine Baubewilligung erteilt, wenn in der Innenstadt kein passendes Gebäude ist für irgendwelche Geschäftslokalitäten oder für irgendwelche Geschäfte. Das wäre vielleicht für die Natur besser als die paar Mal Salzstrahlen im Winter. Ja. Ich meine, hey, Papi, der bei Salzstrahlen. Der will das überhaupt erzählen. Jetzt ich bin ich bei einem Fußballplatz vorbeigefahren. Am Wochenende, ich sage jetzt eh nicht, wo das war, aber da sehe ich den Platzwart. Ein Fußballplatz war schneeig und eisig. Bin um 11 Uhr Vormittag gefahren, es war bewölkt, also es war nicht warm, es war sehr kalt. Vorher da strahlt der irgendwas. Straten der da. Kimi, 3 Stunden später heim, war der Fußballplatz so richtig aufgewassert, gell. Also, ich befürchte, der hat da auf dem Fußballplatz Salz gestrahlt, gell. Also, wenn dem so wäre, wünsche ich einmal für den Frühling dem Rasen alles Gute fürs Wachstum. Ja. Wie auch immer, gell. Vielacher Fasching, starker Quoteneinbruch. Einst Quotengarant und Publikumsliebling, kämpft der Villacher Fasching im ORF mit sinkenden Zuschauerzahlen. Die ausgestrahlte Sendung sorgte für einen Rekordtief und online für scharfe Kritik. Seit Jahrzehnten gilt die Übertragung des Villacher Faschings als Höhepunkt des Faschingsprogramms im ORF. Lange Zeit war das närrische Treiben aus der Traustadt ein Quotengarant. 2012 erfolgten beispielsweise rund 1,5 Millionen Zuschauerinnen die Sendung. Nach einem starken Rückgang im Jahr 2024, damals schaltet nur noch 744.000 zur Prime dann ein, musste heuer erneut ein Rekordtief hingenommen werden. Heuer haben 634.000 Leute zugeschaut. Es ist nicht so schlecht. Gell? Also innerhalb von 13 Jahren haben die da 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verloren. Ja, ich kann da gratulieren. Ich meine, das Problem ist einfach bei vielen Forschungen, die sind aus der Zeit gefallen. Es ist... Man kennt ja da hin und da ein paar, man merkt ja, die glauben halt, dass sie das, was sie machen, sehr gut machen, ja, und die entwickeln sich nicht weiter, ist mir schon aufgefallen, ja, und es ist ja so, keiner von den Jungen, die schaut sowas halt, die Jungen, das interessiert die nicht, ja. Man muss auch sehen, viele Forschung hat die Social Media, die Reichweite die tendiert da Richtung Null. Und das ist einfach, die heutigen Jungen, die holen sich humortechnisch ihre anderen Geschichten irgendwo her. Da ist ein Schmäß drinnen, da, wenn auf TikTok irgendeiner so einen Schmäh hat, da schaltet der Junge innerhalb von 0,22 Millisekunden weiter. Also das ist einfach schon zu altvaterisch. Noch dazu muss man da sagen, ist ein bisschen eine Imagegeschichte aktuell, weil in den letzten Wochen ist ja bekannt worden, dass sie viele Forschung 100.000 Euro Schadenersatz verlangt hat. Von dem Attentäter da, was der da, wo da vorher gesagt war, weil sie im Shows absagen haben müssen. Jetzt haben sie gesagt, ja, sie wollen jetzt 100.000 Euro haben. Kein anderer Verein, der Veranstaltungen zu der Zeit absagen hat müssen, hat das gemacht. Und noch dazu ist man jetzt auch noch draufgekommen, dass der Villacher Fasching ja ohnehin von der Stadt Villach deswegen, weil sie abgesagt haben, 60.300 Euro gekriegt hat. Also, und das kommt, glaube ich, nicht so gut an bei vielen Zuschauern. Und da kann schon sein, dass da einige sich gedacht haben am Dienstag, ja, wenn die da so tun, das ist irgendwie nicht die feine, wie sagt man da, die feine englische, das interessiert mich nicht mehr, kann das sein, dass ein paar gesagt haben. Und deswegen haben sie vielleicht am letzten Dienstag stattdessen lieber Melody TV, ein Doku über die Kastelroder Spotzen angeschaut oder Videokassetten von der Barbara Karlich eine. Keine Ahnung, irgend sowas, gell. Apropos ORF, hey, da war ja letzte Woche ein großes Thema, Casting für einen Song Contest, Vienna Calling, haben sie geheißen. Es war aber, glaube ich, auch, War auch ein Quotenflop. Ich glaube, das waren da 500.000, haben dazu geschaut. Ich seh nicht schlecht. 500.000, ich sage. Aber andererseits, wenn ich mal denke, ich auch, wenn ich gute Videos habe, habe ich das auch. Aber wie auch immer. Ich hab mir das nicht angeschaut. Ich habe am nächsten Tag hab ich da ein bisschen auf Facebook gesehen. Der Song, der gewonnen hat, ist ja da ein bisschen zerrissen worden. Der Cosmo hat gewonnen mit dem Lied Tanzschein. Ich habe meine Kurve dann gleich am nächsten Tag und habe mir gedacht, okay, naja, gut so. Ja, ist jetzt ein Lied, gell. Außerdem klingt das so ähnlich wie der Bibiza. Bibiza, das ist von FM4 so gehypter Künstler momentan, ist sehr beliebt bei den hippen Kids. Ist nicht schlecht, gell, macht das ein bisschen so linksrhythmische Musik, passt schon. Aber das ist ähnlich wie der, habe ich mir gedacht, ja, weiß nicht, gell. Aber, da muss ich aber zugeben, habe ich mir die anderen Beiträge, die da auch teilgenommen haben, um den Sieg gerungen haben, angehört und deswegen muss ich schon sagen, es passt schon, dass der gewonnen hat. Gell. Weil im Grunde waren da 3-4 dabei, wo du sagst, ja, das war qualitativ gut. Wobei halt auch ein paar waren da, also wo du denkst, ja, das war vor 15 Jahren noch vielleicht interessant gewesen, aber halt auch nicht mehr. Und bei der Publikumswertung hat dieser Cosmo halt den ersten Platz belegt und von dem her muss man sagen, ist es halt so, ja, das Lied, jetzt haben wir es mir noch ein paar Mal angeguckt, es ist nicht unlustig, hat einen guten Beat, muss man auch sagen. Es fällt vor allem ein bisschen auf. Es ist da, hab das eigentlich recht gut gemacht, mit der Bühne schon, der Büdel mit die, schaut ein bisschen aus wie die Krampus. Ein Krampus, aber was sind das, die Viecher gewesen? Lieb, es ist nicht so, es hat ein bisschen einen Witz und das ist nicht so altvaterisch, das passt schon, gell. Außerdem ist sowieso wichtig, dass wir ein Lied haben, das nicht allzu gut ist, weil wenn Österreich diesen Song Contest heuer noch einmal gewinnen sollte, dann hat der ORF wirklich bald ein Problem, weil dann haben sie kein Geld mehr. Dann würde es kosten, einen Haufen Geld, diesen Song Contest auszutragen. Und wenn das so weitergeht, dann können sie sich womöglich die Übertragung des Villacher Faschings nächstes Jahr einmal leisten. Aber Moment einmal. Wenn das so ist, und dann drücke ich doch dem Herrn Cosmo die Daumen und wünsche ihm alles Gute und hoffe, er gewinnt. Ne? Na, Scherz beiseite. Trotzdem, alles gut. Ich sei ein junger Burger, passt schon. Du, ich sage immer, wenn die jungen Leute singen, wenn sie noch ein Interesse an der Musik haben, dann fördere ich das, gell, dann finde ich das gut. Es ist auch nicht schlecht, wenn man so ein Casting schon macht und das nicht immer irgendwo hinter verschlossenen Türen ein paar Herrschaften sich dann was ausmachen. Ist eh okay. Hey, machen wir ein bisschen was Landwirtschaftliches. 25 Minuten haben wir. 26, ja. EU-Agrarminister verhandelt über Freihandel mit Australien. Da habe ich vom Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt was gefunden. Die schreiben, Freihandel mit Australien kommt 1.500% mehr Rindfleisch in die EU? Fragezeichen. Australien drängt bei den Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen mit der EU auf höhere Importquoten. Landwirte können von zollfreien Getreideexporten profitieren. Erst 99.000 Tonnen zollfreies Rindfleisch aus den Mercosur-Staaten, bald mindestens 50.000 Tonnen zollfreies Rindfleisch aus Australien. Das wären rund 1.475% mehr. Auf diese Menge drängen der australische Fleischindustrieverband und die Branchenorganisation Meat and Livestock Australia bei den Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen mit der EU-Kommission. Und das ist noch nicht alles. Bei Schaf- und Ziegenfleisch pocht die Branche auf 67.000 Tonnen zollfreie Einfuhren, ein Plus von 1.145%. Derzeit sind für Rindfleisch 3.389 Tonnen zollfreies. Was haben wir jetzt gesagt? 50.000 Tonnen hätten sie gerne. Hören wir mit die Prozente auf, da kenne ich mich nicht aus. 50.000 Tonnen hätten sie gern, jetzt haben sie 3.000. Also, wir wollen mal knapp 47.000 Tonnen zollfreies australisches Rindfleisch einzahlen. Bei Schaf- und Ziegenfleisch haben wir jetzt 5.000 Tonnen. Was wollen sie? 67.000 Tonnen. So viel? Puh, das ist aber nicht wenig, gell? Ja. Also, da viel daherkommen, gell? Wobei Ziegenfleisch. Ist von euch wert Ziegenfleisch. Ja, das ist auch sehr Fleisch, gell, wo du sagst, ich tue mir schon bei der Ziegenmilch, bei der Gasmilch schon schwach. So, Gaskasse, gut Gott, deswegen Gasse. Ich habe als Kind, wir haben ja damals ein Gas gehabt, die Schäki, habe ich mit dem Fleischl aufgezogen. Und die ist alt geworden, die hat dann eine Blitzerschlung auf der Alm. Da war ich aber, wie alt ist die Schäki geworden? Ich glaube, die ist 12, 13, 14 Jahre alt geworden. Das war ganz ein Wiefe, die Schäki. Die habe ich allein gekriegt, als kleines Kids. Da habe ich immer mit dem Bierflaschel aufgezogen. also im Bierfleisch war Milch drin, aber von der Tutz, die mir die Milch heute getutzelt hat. Und die war ja so gescheit, die ist mit die Kälbeln aufgewachsen. Und dann eben mit die Kälbeln, die sind dann später mal Kühe geworden, das war dann quasi, die Gas war mehr Leitgas. Also die war nicht nur die Leitgas, die war die Leitkuh. Jeden Sommer ist die auf die Alm mit den Viechern und die sind auch von selber bei daheim. Da haben wir mich nicht treiben brauchen, die Schäke hat die Herde angeführt. Und die Schäke hat da öfters einmal Kitzeln gekriegt. Und von woher hat es dann hier und da mal so einen Ziegenfleisch gegeben und da habe ich mich natürlich doch nicht mehr geblärt als Kind. Von daher habe ich Ziegenfleisch immer abgelehnt, mag ich bis heute nicht. Aus ideologischen Gründen, wegen der Schäke. Und das war damals traurig, gell? Die Schäke war auf der Alm ganz oben im Bliersch. In der oberen Bliersch und dann ganz oben, da war irgendwo mal Gewitter, hat es übersehen und dann, ja, im Grunde war es dann eher ein schöner Tod, gell? Weil hast du dann auch nicht mehr viel gespielt. Aber wie gesagt, wo sind wir jetzt da geblieben? Also auf jeden Fall, Australien, da hat gerne was einer kommen, ja? Einer kriegen. Also Australiens Fleischbranche fühlt sich angesichts der 99.000 Tonnen Rindfleisch bei Mercosur-Abkommen und 50.000 Tonnen für Kanada benachteiligt, ja. Wenn die sich jetzt benachteiligt fühlen, dann müssen wir natürlich nachgeben und denen Abos geben, gell. Deutschen Agrarhändlern kann der Abschluss des Freihandelskommens in das nicht schnell genug gehen. Ja klar, die Deutschen wollen wieder alles. Der Verein der Agrarhandel hofft auf eine zügige Einigung. Hohe EU-Zölle von bis zu 50% auf verarbeitete Getreideprodukte. 95 Euro je Tonne auf Weizen, Gerste blockiert nach Auffassung des Agrarhandels jedoch deutsche Exporte von Getreide und Ölsaaten. Ein Freihandelsabkommen würde Märkte für deutsche Qualitätsprodukte öffnen, so die Branche. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich jetzt drauf sagen soll. Ich habe jetzt zu dem Thema eh schon beim Mercosur-Thema alles gesagt. Offensichtlich will man den europäischen Raum mit Produkten aus anderen Kontinenten überschwemmen, oder ich kann mir das jetzt nicht mehr sonst anders erklären. Man, was ich interessant finde, dass man da bei der Landwirtschaft sich da nicht scheißt, gell? Weil beim Stahl zum Beispiel, Stahl, da schaut man gut auf die heimischen Produzenten, weil die EU hat ja zum Beispiel Schutzmaßnahmen gegen chinesische Stahlimporte Ende 2025 nicht nur beschlossen, sondern verschärft, um die heimische Industrie vor staatlich subventionierter Billigkonkurrenz zu bewahren. Also die Pläne sehen eine Halbierung der zollfreien Importkontingente auf etwa 18,3 Millionen Tonnen zu. Bei Überschreitung dieser Menge soll der Zoll von bisher 25% auf 50% verdoppelt werden. Also beim Stahl ist man schon sehr erpicht drauf, dass man die europäischen Stahlproduzenten schützt. Warum macht man es nicht bei Landwirtschaft? Gell? Anstatt dass man jetzt Ähnliches bei landwirtschaftlichen Produkten macht, holt man nur lieber aus allen Herren Ländern das Zeug einer, mit dem wir Bauern noch nicht konkurrieren können. Ja, hast du keine Chance, was willst du jetzt noch? Ja, Australien ist ja noch einmal, ja gut, Brasilien ist natürlich schon größer als vom Rindermarkt her, aber sieh ich da bald schwarz. Vor allem, man muss ja sagen, es kracht aktuell in einer Branche in Europa oder in Österreich eh, also in Europa kracht es in einer Branche gewaltig. Kleine Zeitung schreibt, es zerlegt den Preis für Schweinefleisch. Ein noch nie dagewesener Mengendruck in der EU bringt auch Österreichs Schweinebauern unter Druck. Die Preise fallen auf geradezu unmoralische Tiefstwerte, die nicht mehr kostendeckend sind. Die Supermärkte reagieren bereits und senken die Preise. Schweinskarree mit Schwarte bietet Lidl ab Donnerstag um 5,99 pro Kilo. Und ihr bist der Deppert, was wüssten denn noch? Eine Kilopackung Schweinschnitzel kostet bei Interspar derzeit überhaupt nur 6,45. Da der Standard schreibt, das ist brutal, hey. 160 Euro, das ist der Preis, den Landwirte derzeit netto für ein Schwein erhalten. Das passt jetzt zusammen. Ich habe beim aktuellen Kabarettprogramm eher so eine Nummer drinnen, also beim, das ist nicht mehr aktuell, jetzt ist es beim Auslaufen, das wäre gar nicht mal erzählen eigentlich. Da erzähle ich nämlich, dass ich selber mir eine Sau mitgefüttert habe oder ein Schweindel mitgefüttert habe und ich verlange dann schlussendlich 900 Euro fürs Mitfüttern für die Tante Irmi, die nicht mehr Tante ist. Jetzt, in Wirklichkeit ist der Schweinemeister, kriegt 160 Euro für ausgemütete Schweinel. Das hat er 220 Tage gefüttert, gemästet. Dann haben die Schweinel nach 220 Tagen haben sie ein Schlachtgewicht von 120 Kilo. Und für ein Kilo Fleisch braucht es knapp 3 Kilo Futter. Wenn du jetzt denkst, wenn der das Ferkel kauft, was hat denn das? 20 Kilo? Ja, das für 100... Warte mal, wenn du für 100 Kilo aufmäst, dann kriegst du 100, in Gottes Willen. Wie bist du denn noch was bleiben? du kannst ja nichts verdienen. Und vor allem, dann haben wir eben das Thema, ja, wie soll das gehen? Also finanziell kann ich mir nicht vorstellen, dass du da als Schweinebauer ein schönes Leben hast aktuell. Also, da schreibt ja einer, der Hans Schlederer schreibt, mit jedem Schwein machen Bauern 10 Euro Verlust, rechnet Hans Schlederer vor, bis vor 2 Wochen langjähriger Chef der Schweinebörse. Um ihre Kosten zu decken, müsste ein Tier mindestens 190 Euro wert sein. In spitzen Zeiten vor 4 Jahren zahlten Schlachthöfe bis zu 270 Euro. Seither wurden Ferkel stärker denn je zum Spielball der Märkte. Ja, wie passt denn das zusammen? Jetzt habe ich schon 2 Jahre keine Ferkel mehr, oder keine Schweinel mehr gehabt, aber ich habe damals meine Schwäbische Durk, die Ferkel haben wir gekauft damals, die haben 150 Euro gekostet. Dann haben sie gehabt, ja, 30 Kilo. Also das siehst du? Ja, ich rede mal weiter, schau mal weiter, was der Standard noch schreibt. Wer beim Essen außer Haus Schweinsbraten bestellt, bekommt mit hoher Wahrscheinlichkeit Ware aus Spanien auf den Teller. Grund dafür sind tote Wildschweine. Spanien ist Europas größter Schweinefleischexporteur. Seit in Katalonien die afrikanische Schweinepest ausbrach, kappten Großabnehmer wie China, Japan und die Philippinen die Importe. Der massive spanische Überschuss flutet nun die EU. Chinas Sonderzölle auf Schweinefleisch. Schau, die Chinesen machen Sonderzölle, alle machen Sonderzölle. Und wir in Europa, wir holen das Zeug einer. Chinas Sonderzölle auf Schweinefleisch setzen die Branche zusätzlich unter Druck, wiewohl von den ursprünglichen 60% weniger als ein Drittel übrig blieb. Und nicht zuletzt ist die Preiskrise hausgemacht. Schuld waren die Feiertage rund um Weihnachten, erläutert Schlederer. Schlachttage fielen aus, sodass die Industrie mit einem wöchentlichen Überhang von 90.000 Ferkel ins neue Jahr startete. Der Stefan Lindinger, ein Bauer aus Ried im Traunkreis, der sagt, also der hat 100 Ferkel, seiner 70 Zuchtschweine mästet er bereit, bereiten die mageren Preise weniger Sorge als neue gesetzliche Auflagen. Ab 2033 dürfen Muttersau nach dem Abferkeln nur noch zeitweise im Metallkäfig fixiert werden. Das Verbot der Kastenstandhaltung gilt seit 2013. In 7 Jahren läuft die Übergangsfrist aus. Lindinger schätzt die Kosten für den Umbau seines Stalls auf knapp unter 1 Million Euro. Er geht davon aus, dass sich viele Betriebe die dafür nötigen Investitionen nicht leisten können und aus der Produktion aussteigen. Ja, wie soll das noch gehen heutzutage, wenn wir auf der einen Seite reden von Strohhaltung und Schweinehaltung? Dann, ja, ich habe ja damals das wirklich ausgerechnet. Meine Schweine, die haben, also die Kraftfutter gekriegt haben, ich habe damals das Bio-Kraftfutter von Lagerhaus, das hat wirklich 87 Cent ein Kilo gekostet. Und dann hast du die Schweineln gehabt, dann hast du eine gewichst, eine gedroschen, das darfst du dir keinem erzählen. Was wir da Kraftfutter reingehauen haben, ich glaube, wir haben mehr als 1.000 Euro Kraftfutter für also ein Schweinl ausgegeben. Ja, dann haben sie ja groß gekriegt und wird der Teufel was alles verzeigst. Also, das ist halt ein Schweinemeister, da bin ich echt froh, dass ich kein Schweinemeister bin. Da Rewe initiierte Projekte, die die Schweine mehr Platz, Auslauf und Stroheinstreu zugestehen. Weitere Zugpferde sind Mangelware. Die öffentliche Hand lässt bei ihrem Einkauf ebenso aus wie das Gros der Gastronomie, die sich vehement gegen die Herkunftskennzeichnung wehrt. Ja, warum wohl, gell? Die Nachfrage der Konsumenten nach Tierwohlschweinen fehlt, sagt Nicole Bergmann, Sprecherin von Spar. Ihre Handelskette sei gezwungen, entsprechendes Fleisch teils als konventionell zu verkaufen. Ja, da haben wir immer dieses Anspruch und Wirklichkeit, gell? Wir reden immer, wie wichtig es ist. Und wenn du heute irgendwo ein Mikro zuhörst, deine Leute, jeder wird sagen, ich möchte nur Schweinefleisch von Strohhaltung und nur mit Tierwohl. Aber siehst du, mit Einkaufen vergisst man dann gern wieder draus. Das Bio-Schweinefleisch, der Absatz beim Bio-Schweinefleisch ist der Absatz auch runtergegangen. Das Futter ist doppelt so teuer und deutlich höherer Arbeitsaufwand. Ja, die treiben jetzt den Preis auf 2- bis 3-fache. Also, das ist wirklich noch gar nicht so lange her. Ja, da haben uns die Experten erklärt, die Bauern sollen alle umstellen auf Strohhaltung, Bio. Ich bin ja selber mit so einer Spezialistin in so einer TV-Diskussion gesessen bei Puls 4. Ja, was glaubst du, wie gescheit die alle waren? Du bist ja hergestellt worden heutzutage und wie gierig die Bauern alle sind. Du kannst das Bauer heute nicht überleben. Das ist ja unvorstellbar. Was habe ich jetzt gesagt? 160 Euro für ein ausgemästetes Schweindl. Das ist doch auch pervers, dass das Fleisch da ist ja kein Wert mehr da. Also ein Fleisch sollte auch einen Wert haben, weil du schätzt ja das Lebensmittel nicht, wenn das so verramscht wird. Das ist wirklich nur mehr Verramschen in Wirklichkeit. Ich glaube, also das Ergebnis wird jetzt einfach sein, dass unsere Schweinebauern nach der Reihe noch mehr aufhören, eh noch schneller als eh schon aufhören und wir noch mehr Billigzeug aus dem Ausland einholen. Dann sind wir echt nochmal weit weg, dass wir das chinesische Schweinefleisch holen aus den Hochhäusern, von dem ich immer ausgelacht werde, dass ich das einmal, wie das einmal erwähnt habe. Also ich hab echt gedacht, wir sind irgendwo bei 250, 300 Euro, 160 Euro, das ist doch nicht mehr pervers. Und das ist dann klar, wenn du heute überleben willst, dann musst du das dann mit der Masse machen. Und dann nutzt dir das nichts. Das kenne ich ja, wie viele Schweinebauern, die sagen, sie würden gerne auf Strohhaltung umstellen, aber das finanziert sie. Es zahlt dir dann keiner. Wenn es dann beim Spar drinnen liegen bleibt, ist Zeug. Ja, meine Politik wird sagen, ja, mei, ist ja nicht so schlimm. Meine, natürlich offiziell werden sie es nicht sagen, aber hinter einem vorgehaltenen Hand sagen sie es da schon, ist nicht so schlimm. Spanien hat ja genug Schweinefleisch, wenn sie sagen, ebenso Holland, Dänemark, Deutschland, da. Und Nullschuss haben wir jetzt daneben, Mercosur und was weiß ich, wo wir das süßes Fleisch einholen. Ja, liebe Tierschutzorganisationen, jetzt habe ich eh bald ein Problem, weil wenn noch mehr Bauern aufhören, dann habe ich ja niemand mehr, vor dessen Tier ihr stehen könnt. Ja, jetzt wird es bald Flugticket buchen müssen und du in Brasilien kannst dann drüben bei den bösen Bauern demonstrieren. Weil wir haben bald keine Schweinebauern mehr, wo du aufstehen kannst, eure Demozüge. Man darf mich interessieren, was passiert, wenn man so eine Tierrechtler in Südamerika heimlich in seinen Stall einbrechen und dort filmen will. Also bin ich echt gespannt, ob das auch so Kamotto abläuft, wie bei uns da, gell? Machen wir einen Themenwechsel. Alle reden über die Krise am Automarkt, aber wie sieht es bei den Traktoren aus? Das Auf und Ab in der Autoindustrie ist kaum zu übersehen, doch während der deutsche Kfz-Fabrikant, also während die deutschen Kfz-Fabriken, E-Autos und chinesische Konkurrenz breit diskutiert wird, bleibt eine andere Branche weitgehend unter dem Radar, die Landmaschinenindustrie. 4.745 Zugmaschinen wurden im Vorjahr neu zugelassen. Ein Rückgang gegenüber 2024 von 6,7%. Der Markt für Standardtraktoren, also das, was die breite Masse unter dem Traktor versteht, schrumpft um 10,7%. Ja, das ist nicht mal wenig. Bei Kleinsttraktoren gab es ein Minus von 9,4%. Also nein, boah, das sind wir echt in einem Bereich. Also die meistverkauften Traktormarken bei uns war ja 2025 Steyr. Allerdings verzeichnet die Tochter des italienischen CNH ein Zulassungsminus von 20%. Steyr-Traktoren beschäftigen an seinem Standort in St. Valentin rund 500 Mitarbeiter und produziert Traktoren für die Landwirtschaft. Ja. Verfolger Fendt hat ein Minus von 12,4%, New Holland ein Minus von 13,3%, John Deere minus 15,8%. Ich habe ja mein Kabarettprogramm jetzt auch im Ausgelaufenen, ich habe es jetzt am Pech gehabt, dass ich nicht gesehen habe, aber da erzähle ich auch von meinem Opa. Zumindest Opas Zeiten war das noch so. Das war ja wirklich in den 50er, 60er, da war so der Standardtarif war, 100 Meter Holzhocken hast du einen Traktor kaufen können, im 15er Steuer. 1000 Meter Holz war, hast du einen Stall finanzieren können. Also da sind wir halt weit davon entfernt. Zu meiner Zeit, ich glaube der Lindner damals in den 80er Jahren, ich glaube 200.000 Schilling kann es sein. Nein, da rede ich jetzt am Blödsinn. Nein, Lindner war nicht so viel. Der John Deere hat 200.000 Schilling. Ich glaube, der John Deere war irgendwo so bei 250.000 oder was. Das war vor 25 Jahren. Also die Traktorpreise sind extrem explodiert. Das spürt sich halt nicht mehr. Heute ist die Standardfloskel pro PS 1.000 Euro. Also wenn du sagst, du hast einen 120 PS Traktor, 120.000 Euro, musst du ungefähr rechnen. Die Gebrauchten explodieren alle die Preise. Das ist... das geht sich nicht mehr aus für so Bauern, wie wir es da sind, in der kleinen strukturierten Landwirtschaft, also die Großen geht es auch noch, aber wenn du heute, wie es immer heißt, gell, die Bauern haben die größten Maschinen, die größten Traktoren, ja, könnt ihr euch sicher sein, das läuft meist über die Bank, du hast entweder ein Leasing oder ein Kredit oder System, wo ist das 100.000 Euro für einen Traktor, was glaubst du, wie lange du da fahren musst, bis du es herinnen hast, das spürt sich nicht mehr. Das ist eher ein Teufelskreis, gell. Auf der einen Seite brauchst du Maschinen, aber auf der anderen Seite, da zahlst du oft schon nicht mehr. Also in meinem Fall, naja, Traktor kann ich mir schwer vorstellen, dass das in den nächsten 10, 15 Jahren bei uns da sich ausgehen wird. Wenn du einmal einen Traktor brauchst, in meinem Fall, musst du eh schauen, dass du irgendwas gebraucht kriegst. Ich glaube, da wird es nochmal einen gewaltigen Duscher machen. Man sieht, das duscht eh jetzt schon, aber irgendwie, es geht nicht mehr weiter mit diesen Preisen. wir haben auf der einen Seite gerade das Problem, siehst du, die Schweinebauern, die sind ja oft schon Bauern, die groß sind. Jetzt haben die schon mit dem Minus zu kämpfen, die brauchen oft die Traktoren mit 150 PS, weißt du, wenn sie mit dem Flug reinfahren in den Ocker. Schwierige Situation. Wie sagt mein Nachbar so schön, gell? Ist der Handel noch so klein, bringt er mehr als Arbeit ein? Das ist mal, muss ich noch dazu sagen, ich habe ja auch so eine Geschichte gehabt, letztes Jahr mit dem Mähwerk. Es ist einfach bei den Landmaschinen allgemein. Habe ich schon im Podcast erzählt, glaube ich. Nein, im Video. Das Mähwerk. Mähwerk, ich habe ein altes Mähwerk. Und da ist es auch so eine Teeleiste durchgerostet. Ja, na, da so ein junger, motivierter Landmaschine hineingeschaut. Mein Gott, das will ich das Mähwerk hier sehen. Dann wollte er mir ein neues anrufen. Eine Krone Mähwerk, ich glaube, ein Sonnenangebot statt 12.000 Euro, 10.450 Euro. Und da muss ich jetzt sofort zuschlagen, weil das ist ein Schnäppchen. Ja, um 10.000 Euro. Glaubst du, wie lange ich da mahnen muss, bis ich das herinnen habe? Also, wir sind jetzt so einen alten, altbewährten Landmaschinenmechaniker gefahren, der hat da das repariert, ja. Das rustige Teil ausgetauscht, das läuft wie ein Kleckl, das Mähwerk. Also, man muss heutzutage eh schauen, dass man noch alles repariert, bevor man was Neues kauft. Hey, wechseln wir das Thema. Der Sport. Da ist ja die Olympischen Spiele sind jetzt vorbei. Waren ja, ich weiß nicht so. Auf der einen Seite komisch, gell, weil jetzt war doch jeden Tag einmal irgendwo, wenn ich da eingeschaut habe, im Fernsehen, war ich irgendwo rumgelaufen, ist irgendwo wer. Hey, übrigens, hey, habe ich letzte Woche gesehen, bei Spotify, bei der Programmbeschreibung, war das ein Fehler von mir oder war das jetzt ein Fehler von der Beschriftung? Weil da habe ich nämlich geschrieben, dass Skeleton, da steht drinnen, Skeleton, habe ich behauptet, gehört weg, gehört abgeschaffen, entweder habe ich mich verredet oder ist das falsch geschrieben worden, habe ich nicht gemeint, Skeleton, größter Respekt vor Skeleton, Curling ist der Sport, der weggehört, also bitte sei mal nicht besser mit dem Besen klumpet, Skeleton, größter Respekt, ich weiß es nicht, ich habe das jetzt nur kurz gelesen, ich will mir das jetzt auch nicht mehr nachlesen, oder nachhören, aber wie gesagt, Curling, was jetzt immer heißt, gell, dass man Sportarten abschaffen will und Snowboarden will weg und die nordische Kombination. Wobei, hey, das Skibergsteigen, hat das immer angeschaut von euch. Skibergsteigen. Also das hat ja, da sind sie ja gelaufen wie die Damischen mit ihren Turnski. Das ist wie so durch so ein Parcours durch und dann oben Ski ab, dann über Stirn ein, dann glaube ich noch einmal ein, dann volle Wäsche, dann ist voll ober, dann alle gefahren durchs Süße, halb Damisch an die Kurve. Das hat ausgeschaut, als ob der Stefan Raab das für eine Fernsehshow konzipiert hätte. Also das. Was heißt konzipiert, das hat zusammengeschustert, ausgeschaut, das brauche ich nicht mehr, das Skibergsteigen. Lasst mir das Snowboard in Rollen, da haben wir heuer einen Haufen Medaillen gemacht. Man muss ja sagen, Österreich mit 18 Medaillen war erfolgreich. Aber es ist ja das Problem, wir sind ein Land der Alpinen, der Skispringer, und da ist leider, sind sie ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben. Aber wenn man jetzt sagt, ja, bei den Alpinen haben wir vier Medaillen gemacht, ja. Wobei, der Fehler und der Kriechmeier haben das jetzt auch schon so gesehen. Sie hätten alle lieber Einzelmedaille gehabt, als da jetzt im Teambewerb. Die Damen, Conny Hütter hat im Super-G Medaille gemacht. Der Gstrein im Slalom, ja. Aber das Problem ist halt, Österreich hat halt gerade bei den Alpinen das höchste Budget und da ist das ein bisschen dünn. Gell? Und deswegen merkst du auch, in der Öffentlichkeit ist es ein bisschen gedrückt, aber trotzdem größten Respekt vor den anderen Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinnern. Das waren große Leistungen, muss man schon sagen. Langlaufen, die Theresa Stahler hat mir ein bisschen Wort getan. Hey, wann ist das gewesen? Vor ein paar Jahren hat sie sich ja verlaufen. Jetzt ist sie da auch mitgelaufen. Dann ist sie jetzt Sechste geworden. Ah, knapp ist das gegangen. Gell? Aber ich habe jetzt auch wieder was gelernt. Die Eileen Gu ist die bestbezahlendste Olympionikin. Die habe ich vorher nicht einmal gekannt. Das ist eine 22-jährige Ski-Freestylerin. Die ist in Amerika aufgewachsen. Hat, glaube ich, eine chinesische Mutter und startet für China. Und die verdient 20 Millionen Euro oder Dollar im Jahr, ist ja schon wurscht, dass er einen Haufen halt. Die hat einen Haufen Sponsorverträge. Und auf jeden Fall schreiben sie, dass die Ski-Freestylerin die Königin in finanzieller Hinsicht ist. Der absolute Superstar. Keiner verdient bei den Olympischen Spielen mehr als die 22-Jährige. Ja, aber die Ski-Freestyler sind die, was da, so wie die Anna Gasser, nur mit zwei Ski. Sowas ist die Eileen Gu. Eine wilde Hähne. Überhaupt, da waren einige Stars, was man sagen kann, sind uns in Erinnerung geblieben. Also bei den Alpinen war es sicher der Van Almen, der ja 3 Goldmedaillen gemacht hat, Super-G, Opfer, der hat eigentlich alles gewonnen, dann den Teambewerb hat er gewonnen. muss man sagen, da ist der Odermatt wahrscheinlich hier ein bisschen beleidigt, weil eigentlich er ist immer der Star, jetzt hat er von allem ein bisschen die Show gestohlen. Dann die Jutta Lerdam, die Eischnellläuferin, die ist ja, ich glaube, die ist Social Media Star. Die Holländerinnen haben ja fesche Damen, die sind ja da aufgefallen. Das sind in Holland, glaube ich, Stars. Ich habe die vorher auch nicht gekannt. Dann auch ein großer Star für die Olympischen Spiele war sicher die Federica Brignone. Die hat sich erst voriges Jahr am Fuß ziemlich demoliert. Jetzt hat der Comeback gewagt und hat dann 2 Goldmedaillen gewonnen. Michaela Schifrin hat auch ihre 10. Goldmedaille im Slalom gewonnen. Die Linze Yvonne hat leider nichts gewonnen. Die hat es leider wieder ins Riesen, gell? Hoffen wir, dass das wieder alles zusammengeflickt wird. Ja, der Star, der Oberstar neben der Gu ist wahrscheinlich der Kleber gewesen, gell? Der Langläufer, der da 6 Goldmedaillen gewonnen hat. Der läuft mit den Langlaufski fast so schnell wie ich. Ja, ich hoffe, dass das also mit rechten Dingen zugegangen ist, gell? Weil gelaufen ist der echt, das wie ein Aufziehmantel. Skispringen, wow, da waren die Österreicher auch. Wenn du jetzt denkst, früher gesagt, haben sie alles gewonnen, jetzt haben sie heuer. Ja, sicher, im Teambewerb haben sie gewonnen, aber es zählt halt meistens die Einzelmedaille, das ist halt schon immer die. Und bei der Skisprungwelt ist jetzt noch einmal irgendwas aufgetaucht. Die Skisprungwelt sagt aktuell, da sorgt aktuell das sogenannte Penisgate für Aufregung. Jetzt sind angeblich, gibt es da so eine Möglichkeit, dass man sich da was aufspritzt im Unterhosenbereich. Das hat den Sinn, dass der Anzug dann größer sein kann. Mei, was die für einen Scheiß machen. Schön langsam kannst du es mit Skispringen nicht lösen. Was die für eine Tricks immer einfallen lassen. Ich weiß auch nicht. Gib's jeden einen 20 Kilo Stein um und dann springst du dann oben. Dann ist, glaube ich, fairer. Aber im Großen und Ganzen, gell, ja. Zuschauermäßig muss ich schon sagen, hätte ich mir mehr erwartet von Italien. Weil du bist ja doch gewöhnt, gell. Wenn du schaust dann Fußball Italien, die Tifosi und wie sie alle begeistert sein, aber bei den Olympischen Spielen, das hat alles ein bisschen so matt ausgeschaut. Hat der Linus Strasser, der deutsche Slalomfahrer, hat ja gesagt, es ist ein bisschen enttäuschend, die Zuschauer, Kulissen. Aber ja, haben wir so angebogen, es ist jetzt wird es jetzt heute zum Frühling, jetzt schön langsam rinnt der Schnee dahin. Also in Schlatzing haben wir noch keinen Frühling, aber zumindest ist es jetzt temperaturmäßig so, dass ein Ende am Licht des Tunnels ist. Und jetzt dann können wir uns wieder auf die Sommersportarten konzentrieren. Auf Fußball zum Beispiel. Wobei, als Kärntner Fußballfan habe ich es ja momentan nicht leicht. Austria Klagenfurt reißt ja komplett momentan. Da ist eine Insolvenz. Die werden nächstes Jahr, sind sie eh schon von der ersten in die zweite Liga abgestiegen. Jetzt nächstes Jahr sind sie sowieso weg. Jetzt reden sie davon von der Regionalliga, aber wenn du schaust, wie es da zugeht, normal muss die Kisten zuspielen in der letzten Klasse neu anfangen, so wie der GRK damals vielleicht. Wer anders kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal gut gehen sollte. Ja, und der WAC, gell, die Wolfsberger, da habe ich auch früher gesagt, noch gehofft, dass sie Meister werden. Sie waren ja fast Meister, waren Cupsieger, sind sie waren mit dem Didi Küper, haben da wirklich einen super erfrischenden Fußball gespielt. Im Sommer einen noch super gespielt, im Herbst auch. Nachdem der Didi Küper dieses Angebot von LASK gekriegt, von Linz, hat er natürlich nicht ausschlagen können, weil wenn man halt weiß, wie es in Wolfsberg ausschaut, infrastrukturell, dann musst du ein Angebot von LASK einfach annehmen. Und wenn es blöd hergeht, wird der Küper mit dem LASK-Meister oder Vizemeister. Ja, und seit der Küper weg ist, läuft beim WRC überhaupt nichts mehr. Jetzt hat der Präsident da zweimal einen Gatsch gegriffen mit den Trainer. Zuerst einen Barkult geholt, jetzt da den noch an. Weiß gar nicht, wer der heißt. Es läuft momentan überhaupt nicht gut. Ja, schlimm, schlimm. Vielleicht suche ich mal andere Sportart, wo ich mitführen kann. Eishockey, KC, fällt mir gerade ein, ich war in meiner Jugend KC-Fan. Die sind nicht gerade der Wellenführer. Ich bin ein klassischer Erfolgsfan. Ich bin beim KC immer wenn sie ganz vorne dabei sind, wenn es in die Playoffs geht, dann fällt mir ein, dass ich ein KC-Fan bin. Vielleicht schauen wir spüren in den nächsten Wochen. Auf jeden Fall sage ich einmal danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben uns nächste Woche wieder. Vierdenk.